Captain, wir haben Kontakt. Feindgeschwader im Anflug.
Auf die Schirme. Was ist es?
Es sind Lensflares.
Ah! Meine Augen!
Ist ja gut, ich hab verstanden.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zur Folge 313 der Kinotagesstätte und zu Teil Nummer 6 unseres großen Trek Talks, unserer Reihe, in der wir nacheinander alle Star Trek Filme besprechen. Heute starten wir in eine neue Generation, in eine neue Zeitlinie und Zeitrechnung im Star Trek Universum mit den Filmen Nummer 11 und 12. Ja, ich kann nicht mehr zählen. Es ist später am Abend und beim Zählen helfen wird mir deshalb Marius. Hi.
Hi, Tag, Tag. Ja, wir haben heute nichts mehr vor, also alles gut, kannst ganz entspannt zählen. Fangen wir bei 1 an.
1.
2.
3. Wie meine Tochter. 3, 4, 6, 8.
Aber dann kannst du aber ein bisschen Kraftzahl schauen, ist doch schön.
Ja, da ist mir auch erst vor ein paar Monaten das Licht aufgegangen, was ja eigentlich sein original englischer Name, was das für eine geile Doppeldeutigkeit hat.
Count. Ist schon sehr schön, ja. Ja, große Muppets Rewatch kommt auch irgendwann zusammen mit der Sesamstraße, alle Staffeln.
Gottes Willen.
Dann werden wir unseren Namen gerechtigt.
Da muss dieser Podcast aber noch ein bisschen älter werden, damit wir irgendwie Muppets nachschauen, damit das Material ausgeht, dass wir bis zu den Muppets gehen. Nee, vorher erstmal Star Trek. Marius, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Es ist die vorletzte Folge, zumindest bis die nächsten zwei Star Trek Filme erscheinen. Wie ist das Gefühl bei dir?
Gefühlt? Oh, ich hatte so gar keine Erwartung an was mir jetzt passiert, weil die zwei Filme, die heute kommen, hatte ich schon gesehen. Ebenso wie du wahrscheinlich. Weil heute die Remake-Filme oder die Reboot-Filme anstehen. Ich glaube, ich hatte beide nicht im Kino gesehen, sondern im Fernsehen beziehungsweise im Streaming. Und hatte, also ich weiß nicht mehr, wie sie mir gefallen hatten. Ganz sporadisch nur noch im Kopf, worum es ging. Und war jetzt echt gespannt, nochmal das Ganze zu rewatchen.
Ja, es war, um im Jargon zu bleiben, mein Erstkontakt mit Star Trek, mein erster echter. Ich weiß so, ich war ja Star Wars Kind und irgendwie mit so, als Kind, Jugendlicher lässt man sich ja in so Konflikte reinziehen und dann gibt's ja dieses, bist entweder Star Wars oder Star Trek und deswegen habe ich mit Star Trek nie groß, überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Und meine Freundin hat dann aber mal vorgeschlagen, lass uns doch mal den neuen Film gucken, der ist ganz toll. Und ich, na, okay, dann gucken wir da rein. Und Überraschung, er war tatsächlich ganz toll, fand ich. Und jetzt habe ich ihn inzwischen wahrscheinlich schon das dritte oder vierte Mal gesehen. Mal gucken, ob sich dieser Eindruck verfestigt hat oder sich geändert hat.
Okay, krass, dritten, vierten Mal, ja. Bei mir ist es also seit, weiß ich nicht, wenn der 2009 in die Kinos kam, ich habe ihn im Fernsehen gesehen, 2011, 2012, seitdem habe ich den nicht mehr gesehen, seit über 10 Jahren jetzt. Seit weit über 10 Jahren jetzt nicht mehr gesehen. Nur unser Anfangsgag, der ist natürlich auf jeden Fall irgendwie mir noch in Erinnerung geblieben. Ach ja, stimmt, wir werden jetzt einen J.J. Abrams Film von 2009 schauen. Lensflares, auf jeden Fall Produkt seiner Zeit, der ganze Look. Aber darauf werden wir dann jetzt eingehen. Und von mir aus können wir auch starten mit dem ersten. Wir sollten vielleicht noch sagen, was das Besondere hier drin ist. Wir ranken alle Filme, die wir hier schauen, alle Filme der Star Trek-Reihe, geben ihnen zwischen 1 und 5 Photon-Torpedos. Hoffe, das war richtig.
Glaub schon, ja.
Am Ende, also nach der nächsten Folge, in 2 Monaten ungefähr, gibt es dann das abschließende Ranking aller Star Trek-Filme.
Das ultimative, objektive und in einem Lexikon festzuschreibende Ranking der Star Trek-Filme.
Wir sind dann quasi Definition.
Genau, wir sind Kanon.
Wir sind Kanon. Vorbereitung für nächste Woche. Dann fangen wir doch mal an, oder? Mit Star Trek.
Fangen wir doch mal an mit einfach nur Star Trek betitelt.
Ihr Vater war 12 Minuten lang Captain des Raumschiffs. Er rettete 800 Leben. Darunter auch ihres. Ich fordere Sie auf, das zu übertreffen. Treten Sie der Sternenflotte bei.
Einzige Film, der nur so heißt. Ne? Also selbst der erste hieß Star Trek, der Film, beziehungsweise The Motion Picture. Slow Motion Picture. Und hier nennen sie sich einfach nur Star Trek. Und das deutet schon darauf hin, es ist eine Art Reboot. Allerdings mit einem, wie ich finde, ja relativ cleveren Twist direkt am Anfang. Wie clever der ist, das werden wir jetzt gleich noch debattieren. Wir starten im Jahr 2233 und zwar genau an dem Tag, an dem James T. Kirk geboren wird, und zwar auf einem Raumschiff. Da ist sein Vater Offizier und es taucht ein riesiges Romulaner-Schiff auf, das dieses Schiff einfach attackiert, den Captain tötet, und während all die Besatzung ja evakuiert wird, opfert sich James T. Kirks Vater, damit die alle entkommen können. Und dann Zeitsprung, ein paar Jahre in die Zukunft, James Jim wächst auf der Erde auf, kommt dann bald ins Flottenkommando, und gleichzeitig auf Vulkan wächst ein junger Spock auf, im Konflikt zwischen halb Vulkanier, halb Mensch. Und letztendlich landen beide bei der Akademie auf dem gleichen Raumschiff, auf der Enterprise, und ja, fliegen zu einem Auftrag, zu einem Einsatz, der mit jenem Romulaner-Schiff von vor 20 Jahren zu tun hat.
Ich bin ja jetzt erst drauf gekommen, der Vater von Captain Kirk, halt nur Senior, ist Chris Hemsworth.
Ja, ist Chris Hemsworth.
In der ersten großen Rolle von ihm? 2009, ist doch sehr früh. Oder bin ich doof?
Es ist sehr früh. Es ist gerade so die Zeit, wo das MCU aufgebaut wird. War das schon der erste Thor?
Nee, der erste Thor war ja noch nicht mal er. Oder, doch, stimmt. Verwechselt mit Hulk, Entschuldigung. Ja, 2011 war Thor, der erste Thor.
2011 sogar, okay.
Also, das ist schon.
Was hat er denn vor? Aber ja, das ist, es haut mich auch jedes Mal raus und verwundert mich, dass der Chris Hemsworth da spielt. Also es ist zumindest sein erster Kinofilm auf jeden Fall, in dem er laut zumindest Wikipedia auftritt. Vorher nur ein paar Serien gemacht. Aber eine große Rolle würde ich es jetzt auch nicht nehmen, die 3 Minuten Screentime, die er da hat.
Er ist der erste Captain Kirk, der in diesem Film vorkommt. Also das ist schon mal zumindest eine tragende Rolle, wenn sie auch nicht viel Screentime hat. Ja.
Genau. Und auf dem Regiestuhl ein damals noch junger, unverbrauchter Mann namens J.J. Abrams, der vorher einen Spielfilm gemacht hat, nämlich Mission Impossible 3, und dessen Karriere, jetzt kommt der Fun Fact, 1996 als Regisseur begann mit Shrek, I Feel Good, Test-Footage of Shrek. Ein Testfilm zu Shrek.
Okay, crazy.
Ja.
Was hat er vorher gemacht? Musikvideos oder sowas? Bestimmt auch. Aber
einzelne Serienepisoden
oder sowas.
Lost, natürlich ganz viel als Regisseur, auch da ein paar Folgen gedreht. Bei Alias hat er gedreht, ja.
Ja, aber irre ich mich oder kam Mission Impossible 3 nicht ganz schlecht an?
Mission Impossible 3 hat einen schlechten Ruf, ja.
Und 3,4 immerhin bei Letterboxd sehe ich gerade. Super 8 weiß ich jetzt gar nicht, kam der 2011, Entschuldigung. Nee, genau, dann ihm das Zepter für ein anderes Franchise zu geben und für das Ganze zu rebooten. Gut, später stellt sich heraus, das macht er ganz gerne. Aber dass man ihm quasi das in die Hand drückt und sagt, ja, das ist ein guter Mann, heißt ja schon mal, dass er vorher gut in der Industrie vernetzt war, sonst würde man ihm das, glaube ich, nicht geben.
Ja, weil er als Drehbuchautor und Produzent, ursprünglich sollte er auch nur Produzent sein, hat dann aber doch den Regieposten übernommen. Und sowieso hatte dieser Neustart, dieses Projekt hatte sowieso so ein bisschen Startschwierigkeiten. Es sollte eigentlich ein Prequel ursprünglich werden, aber das wurde dann auch über den Haufen gewonnen. Und Abrams ist ja auch kein Star Trek Fan, hat sich dann ein paar Drehbuchleute herangeschafft, die zum Teil Star Trek Fans waren. Und ich möchte meinen, diese Mischung aus Fans und Nicht-Fans sorgt dafür, dass dieser Film extrem anschlussfähig für die Masse ist. Und jetzt bräuchte ich natürlich einen Trekkie, der mir das bestätigt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch ein Film ist, der Trekkies Spaß macht. Trotz Kritikpunkten, die man natürlich empfinden kann, aber der Film an sich öffnet dieses Universum für eine breite Masse. Und ich würde behaupten, das ist auch nötig, damit dieses Franchise überlebt und irgendwie massenfähig bleibt und vielleicht auch jetzt heutzutage einen deutlich populäreren Stand hat, als es das vor 20 Jahren war, wo das ja wirklich so ein Nerd-Ding war.
Zumindest einen Trekkie kann ich dir geben, der sich der Meinung anschließt, beziehungsweise sagt, dass das alles wunderbar funktioniert hat, nämlich Quentin Tarantino. Der mochte den wohl sehr, sehr gerne. Den
ja, dann ist das ja geritzt, wenn Quentin Tarantinos Meinung ist, natürlich.
War ja selber arm. Mal in der Rede, einen Star Trek zu machen. Also, jetzt nicht so weit weg von der Zielgruppe. Aber soweit nur dazu. Ja, sie haben sich auf jeden Fall was überlegt, wie man das Ganze jetzt gut rebooten könnte. Normalerweise hatten wir jetzt ja immer eine Serie, dann kam die Serie vorbei und dann kamen die Spielfilme, so jetzt auch bei Next Generation. Und es gab ja noch andere Star Trek-Serien, weiß ich nicht, Deep Space Nine oder so, um ehrlich zu sein, war es das auch schon, was mein Wissen angeht. Aber auch zu dieser Zeit gab es ja Star Trek-Serien, oder die auch vorbeigegangen sind, deswegen hätte man ja auch die Crew quasi nehmen können und daraus dann Filme machen können.
Ja.
Das haben sie wohl ja verworfen und gesagt, nee, wir wollen eigentlich wieder Filme mit Scotty Kirk und Sulu und wie sie nicht alle heißen, machen.
Ja, das war zumindest Abrams Idee, dass er wieder diese Original-Crew aufgreifen will. Und Enterprise, Star Trek Enterprise, die Serie, die da vorlief von 2001 bis 2005, die lief auch nicht so gut. Insofern war es eine clevere Idee, vielleicht da einen Schnitt zu machen. Und das Ganze nochmal sozusagen zurückzusetzen im wahrsten Sinne eines Reboots. Denn, jetzt kommen wir zum cleveren Twist, wie ich finde, also dieses Romulaner-Schiff, was da anfangs auftaucht, das reißt durch ein Wurmloch, durch ein schwarzes Loch, was in der Zukunft aufgemacht wird, reißt es zurück in die Vergangenheit, in diese Zeit und verändert damit das Geschehen und schafft eine neue Zeitlinie. Und trotzdem begegnen wir auf dieser Zeitlinie natürlich den Figuren, die hier auch wieder zusammenfinden und auf eine sehr charmante Weise. Und ja, gerade das, was es dann später macht auf Vulkan, das verändert natürlich diese Zeitlinie drastisch.
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wie das heute so genutzt wird in den Serien, dass quasi zwei Zeitlinien gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch mehr. Kann ja auch sein, dass das überhaupt nicht Neues ist im Star Trek-Kosmos, dass da ständig neue Zeitlinien aufgemacht werden. Würde mich, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht wundern. Vor allen Dingen, genau, das ist das Ding. Da wird jetzt eine neue Zeitlinie aufgemacht. Ich glaube, da zuckt man jetzt nicht als Star Trek-Fan irgendwie in sich zusammen und sagt, nein, sowas ist egal, also überhaupt nicht möglich. Das ist ja überhaupt kompletter Schwachsinn. Also wissenschaftlich ist, geht das ja gar nicht. Sondern das ist halt ein Sci-Fi-Setting, das sowieso ja sehr crazy Sachen hat und auch Zeitreisen da ja schon stattgefunden hat, zumindest was wir so von den Filmen beurteilen können. In meiner Meinung waren Wale gerettet, um die Zukunft zu wurde damit eigentlich auch eine neue Zeitlinie aufgemacht auf der Erde? Ja, egal. Fragen wir nicht nach. Zumindest gab es da schon absurdere Sachen, so dass man die Prämisse an sich eigentlich ganz gut nachvollziehen kann. Und,
ja, auf jeden Fall.
An sich, sage ich. Was nicht für die gesamte Geschichte gilt, die noch folgen wird. Die hat vielleicht den ein oder anderen Schweizer Käse-Moment.
Ja, definitiv. Definitiv. Wollen wir so ein bisschen bei den Figuren?
Ja, die treffen sich alle
ansetzen?
Neu.
Genau. Erstmal für Kirk hat es die Auswirkung, dadurch, dass er ohne Vater aufwächst, ist er noch ein bisschen anti-autoritärer und ist wirklich so ein, oh, ich habe keinen Bock auf irgendwas und niemand darf mir was sagen und legt sich ja auch in der Bar mit irgendwelchen Soldaten oder also Starfleet-Akademie-Mitgliedern an, wird dann rekrutiert von Pike, ich weiß nicht, welcher Rang er hat. General?
Ich glaube, er ist Captain.
Captain wahrscheinlich, ja. Captain wahrscheinlich einfach. Der sagt, ja, wir brauchen mehr solche Jungs wie dich, die sich Hals über Kopf, ohne nachzudenken, in Dinge reinstürzen. wem begegnet er noch? McCoy. Achso, erstmal Chris Pine spielt natürlich Kirk. Dann haben wir McCoy, Pille, der gespielt wird von Carl Urban. Zachary Quinto als Spock, großes Erbe, was er da als Schauspieler antritt. Wir haben noch Zoe Saldana als Uhura, die hier deutlich eine deutlich aktivere Rolle bekommt, als sie mir in den Filmen, die wir gesehen haben, in Erinnerung geblieben ist. Anton Yelchin als Chekov und John Cho als Sulu. Also alles Gesichter, die man heute sehr oft und ich muss sagen auch sehr gerne sieht.
Ja, Simon Peck, würde ich sagen, ist noch die berühmteste Figur aus dem ganzen Kosmos.
Stimmt, Simon Peck natürlich noch als Scotty. Ja.
Da haben wir noch einen Trekkie, der, glaube ich, ganz begeistert war von der Idee und von allem. Und dass er da mitmachen konnte dann. Genau, dass er Scotty ist. Ja, ist so ein bisschen, ist auf jeden Fall lustig, ne? Also, weil man ja Simon Pegg von den ganzen Leuten, die dort sind, auch schon 2009 natürlich sehr gut kannte. Ich bin gerade überlegen, wann war Shaun of the Dead das irgendwann?
Der war 2002, glaube ich.
Bei 4. Okay, ja, Hot Fuzz, 2007. Okay. Ja, also als britischer Ultnudel quasi ja schon bekannt. Und dass der dann so auftritt. Und dann, er war sogar schon in Mission Impossible 3. Krass. Also kannte vielleicht auch schon J.J. Abrams dafür. Ich hab keine Erinnerung mehr an Mission Impossible 3, um ehrlich zu sein. Ob der da auch schon so ulkig war, wie jetzt die Rolle in Star Trek. Quasi einfach als Comic Relief, wenn man so möchte. Zumindest ein sehr schönen
das schottischer Akzent. Das erfahrt ihr in unserem großen Mission Impossible Marathon.
Ja, ich muss auf jeden Fall irgendwann mal schauen. Das ist absolut richtig. Genau. Tut mir leid, ein bisschen um Scotty, ne? Also, weil er den Originalfilm kam mir gar nicht so rüber, wie jetzt Simon Pegg ihn spielt. Gut, ist eine alternative Zeitlinie. Was weiß ich, was bei ihm geändert hat, weil
die Crew gestoppt ist. Die sind ja jetzt hier auch noch 20 Jahre jünger. 30 Jahre jünger, als so wie wir sie in den Filmen erlebt haben. Absolut, da kann ja charakterlich auch noch ein bisschen was passieren.
Genau, ja klar. Nein, also, dass sie nicht 1:1 sein sollten. Ich meine, von allen Charakteren fand ich Simon Pegg irgendwie, aber vielleicht auch, weil mir Simon Pegg am ehesten irgendwie heraussticht, weil er Simon Pegg spielt.
Er spielt Simon Pegg und ist weniger diese Rolle eigentlich, in die er schlüpfen müsste.
Genau, aber er ist halt so charmant, dass es nicht jetzt wirklich schlimm ist. Ja, und alles bekannte Namen heutzutage. Anton Yelchin natürlich viel zu früh verstorben. Der ist der Einzige, der logischerweise nicht mehr dabei sein kann. Und machen durch die Band weg ihre Rolle sehr, sehr gut. Also sie haben wirklich, man merkt an, dass da alle mit zarten Händen dran gegangen sind, wirklich, um nicht diese Fanbase, die altehrwürdige, zwar riesige Fanbase, aber dann doch schon sehr laute Fanbase zu erzürnen. Gleichzeitig sich aber dann doch ermutigt gefühlt haben, das eine oder andere zu ändern. Und an sich ist ihnen der Spagat bei den Schauspielerinnen und Figuren sehr gut gelungen. Kann ich nicht gehen.
Also Carl Urban als so Light-Version seiner Rolle, die er dann in The Boys spielt, immer so leicht aggressiv und kurz davor so richtig hart zu fluchen. Und man will ihm eigentlich wirklich nicht auf den Sack gehen, aber gerade deshalb so sympathisch. Und Chris Pine, er bricht mit seiner Rolle oder er überspitzt seine Rolle auch so ein bisschen, indem er sie so ein bisschen ironisch spricht, dadurch, dass er wirklich jeder Frau, die auch nur 10 Meter entfernt an ihm vorbeiläuft, nachblickt und sie wirklich begafft. Und das bringt schon so eine Ironie eigentlich in diese Rolle, die ja so als Macho und schwere Nöter fast schon bekannt ist.
Ja, genau. Und wie du schon sagst, das sind halt die 20, 30 Jahre jüngeren Versionen. Also, dass die alle nochmal ihre ganzen Charaktereigenschaften ein bisschen zuspitzend sind. Und auch Spock noch nicht so versessen darauf ist, quasi nicht zu menscheln, sondern nur in bestimmten Situationen, fand ich auch sehr gut. Oder dass er es noch nicht so unter Kontrolle hat, sagen wir es mal so. So ein bisschen Vulkanier-Pubertätshalber. Gut, er hat Grund genug in diesem Film, ein paar Stimmungsschwankungen zu haben. Aber du weißt, was ich meine.
Falls es noch nicht klar geworden ist, falls ihr unsere Reihe noch nicht gehört habt, wir spoilern hier an dieser Stelle. Deshalb, was passiert denn weiter? Erstmal kommt ja dieser Notrufeinsatz, den sie da beginnen. Die Enterprise fliegt los, etwas verspätet. Und innerhalb von 20 Minuten übernehmen all diese genannten Kadetten jetzt quasi das Schiff, in dem halt Captain Pike sich in die Hände der Romulaner begibt, die auf ihrem riesigen Schiff hocken und sagen, wir zerstören euch, wenn nicht euer Captain bei uns rüberkommt und verhandelt. Dann ist Spock auf einmal Captain, Kirk ist erster Offizier, Uhura leitet die Kommunikation, Yelchin und Sulu an der Kontrolle. Scotty kommt erst später dazu. Aber fand ich schon lustig, dass all diese gerade frisch ausgebildeten Sprösslinge nach 20 Minuten die Ruder in diesem Schiff innehaben.
Ja, das fand ich aber schon spaßig. Klar, das Drehbuch wirkt da so ein bisschen sehr konstruiert, dass die alle so in ihre Position kommen, aber fand ich spaßig einfach. Also es ist einfach ein sehr unterhaltsames Gimmick. ja, also da fand ich größere Zufälle, die da noch kommen, die so ein bisschen mir ein bisschen zu drüber waren. Aber ja, diese Crew-Zusammenstellung fand ich eigentlich ganz lustig. Auch diese, ja, diese Feindschaft zwischen Spock und Kirk, die ja dann auf jeden Fall noch besteht, ja, die sich ja eigentlich überhaupt nicht mögen. Und
Der sehr rational und der sehr impulsive.
Genau, jetzt wissen wir natürlich, dass das ändert sich. Fragt sich natürlich, wie. Und da haben sie natürlich gedacht, man bräuchte so ein Bindeglied zwischen den Generationen, die das Ganze vielleicht aufflammen lässt. Und ja, Captain Kirk, Captain zu dem Zeitpunkt, ich weiß gerade gar nicht, erster Offizier Kirk.
Erster Offizier ist es noch in dem Zeitpunkt, ja.
Wird von Spock verbannt, auf einen Planeten abgeschoben. So komplett insane. Also wirklich, die haben einen kleinen Disput, mögen sich irgendwie nicht. Und dafür wird er zum Tode zurückgelassen. Das fand ich ein bisschen arg hart.
Nee, da ist, der kriegt, als er dem mal landet, kriegt er eine Hinweisrettungsbasis, ist in 70 Kilometern in der Richtung.
Ja, auf einem Eisplaneten mit Monstern.
Ja, okay.
Viel Spaß. Verstehe. Du schaffst das schon. Ne? Ja. Also, nein. Das fand ich ein bisschen arg heftig als Strafe. Also, der muss dann schon, weiß ich nicht, lass ihn doch offen meutern oder sowas oder spuck ihn ins Gesicht, keine Ahnung, was Vulkane überhaupt nicht mögen. Aber
an den Ohren ziehen.
So hat Spock extrem emotional gehandelt. Okay, verstehe ich. Aber dann ja sogar noch emotionaler als Mensch. Also selbst alle anderen waren ja so, huch, komm mal runter danach. Und,
aber Marius, du hast ja ganz vergessen zu erzählen, was vorher passiert ist.
Ja, okay. Ändert jetzt nicht wirklich was an der Tatsache, aber bitte. Ja,
was, dass die Romulaner seinen Heimatplaneten zerstören?
Ja, natürlich. Das ändert nichts an der Tatsache. Ja, klar, verstehe ich schon, dass der da ein bisschen aufgewühlt ist. Okay, aus Box-Perspektive, von mir aus, ist in Ordnung. Wobei jetzt Captain Kirk ja auch nichts dafür kann, dass sie den Heimatplaneten von ihm zerstört haben. Aber dass kein anderer von der anderen Crew sagt so, können wir den bitte jetzt nicht zum Tode auf den Planeten schicken? Ist das nicht ein bisschen extrem? Also, dass kein anderer von der Crew sagt so, geht's nicht eine Stunde, Stufe. Nichtsdestotrotz, es ist für den Plot, dass der auf diesen scheiß Planeten auf Altsbock trifft. Also dafür ist der dort. Nee.
Pass auf, also nicht das Verbannen hat mich gestört, sondern natürlich das Ding, er ist dann in dieser Eiswüste, er läuft vor einem Monster weg, läuft dann vor einem noch größeren Monster weg, in die nächstbeste Höhle und in der ist dann Spock. Das ist dann der doch ein bisschen sehr konstruiert. Da gebe ich dir auf jeden Fall
recht. Ja, ich war am Anfang auch noch so, okay, du bist jetzt auf dem gleichen Planeten wie Spock durch Zufall. Okay, gut, es ist ein Planet in der Nähe scheinbar seiner Heimatwelt. Macht der storytechnisch Sinn halbwegs, dass du da auch bist. Aber auf diesem gesamten Eisplaneten bist du zufällig an derselben Stelle wie Spock. Holla. Also das war, warum er ihn nicht auf der Station trifft, dann hätte ich das verstanden, dass der Spock da halt auch rumhängt, um zu überleben. Aber mitten in der Eiswüste. Komm, total. Geschenkt. Ja, aber es ist trotzdem. Ja,
die Plotfee hat gezaubert und das muss man einfach hinnehmen. Und dieser Film versucht das zu kaschieren, indem er dynamische Action und lustige Momente kreiert.
Ja, das kriegt ja auch hin. Also dafür ist der Film ja auch sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, auch von Anfang bis Ende. Zum Ende kommen wir gleich noch. Ist ja auf jeden Fall ein unterhaltsamer Actionfilm. Und genau diese zwei Teile von unterhaltsam und Actionfilm kriegt er sehr, sehr gut hin. Ich weiß nicht, was die CGI-Leute von um die 10er Jahre heute machen. Scheinbar kein CGI mehr. Weil das sieht auch alles, das können wir mal kurz besprechen. Das sieht alles toll aus. Das sieht alles fantastisch aus. 2009, sag mal, geht's noch? Ich habe kurz geschaut, ob es irgendwie mittlerweile eine Remastered-Version davon gibt und ich nichts davon mitbekommen habe, die ich hier gerade schaue. Aber holla, sieht das gut aus, oder? Also, ich bin ja so Filme wie hier Flug der Karibik 3 zum Beispiel, ist von 2011, wenn ich mich richtig irre. Zum Beispiel ist ja auch unfassbar. Und also CGI um das Jahr 10 rum so gut, oder? Also es ist wirklich auch ein.
Habe ich auch mal einen sehr interessanten Beitrag zugesehen. Damals war das noch Teil der Planung, da wurde wirklich Budget reingesteckt und mittlerweile nimmt ja CGI so viel ein und ist so, es ist in einen sehr seltsamen Arbeitsprozess eingebunden, in der das quasi an Firmen irgendwo in Asien outgesourced wird und zwar auf Bieterbasis. Wer bietet, ich mach's für das wenigste Geld in der schnellsten Zeit. Und deswegen gibt es dann einen absoluten Downfall in der Qualität, weil wenn sie das nicht schaffen, dann müssten sie mit ihrem eigenen Geld, also wenn sie diesen Zeitplan nicht einhalten, müssten sie mit ihrem eigenen Geld nachhelfen und deswegen wird dann eher geschludert und schnell gemacht. Deswegen sieht CGI inzwischen so scheiße aus meistens.
Ja, es ist trotzdem
das
wahnsinnig,
war die Zeit, der es wirklich gut so aussah.
Film von 2009, der nun mal sehr viel CGI hat, einfach, dass der noch so gut aussieht, da hat man wirklich alles richtig gemacht. Und ja, nur umso schade, dass ein Film im Jahr 2026, natürlich sehen Filme, auch gibt natürlich Filme, die besser aussehen als jetzt Star Trek von 2009. Aber ich sag mal so, mit dem gleichen Budget in Star Trek-Filmen heutzutage sehr schlecht aus, würde ich einfach mal glatt behaupten. Oder nur das gleiche Niveau. Mhm. Einfach mal so knallhart gesagt. Trotz Lance Flares, die überall viel kaschieren sollen wahrscheinlich oder das irgendwie Sci-Fi-mäßig aussehen. Ja,
sie sollen halt sein, also ich glaube, es ist einfach sein Style. Das find, ja. Er findet das halt einfach geil, weil das auch noch mal so eine visuelle Dynamik ins Geschehen bringt und so einfach so ein bisschen.
Aber der Anfang, der, also wenn man das seit Jahren einfach nicht mehr gewöhnt ist, weil es keiner mehr macht, das war am Anfang, wo die auf dieser Brücke sind, ist schon krass, hinter jedem Fenster irgendwie so ein Lance-Flare-Effekt draufgesetzt. Das ist schon, war schon lustig anzusehen. Fairerweise hat es mich dann den ganzen Film überhaupt nicht mehr gestört. Also es ist, man gewöhnt sich da relativ schnell dran.
Man gewöhnt sich da wirklich dran und
witzig ist trotzdem.
Wie findest du denn allgemein das Design? Weil das ist ja jetzt auch so ein Ding, das spielt ja quasi vor dem allerersten Film, den wir geschaut haben, und trotzdem sind ja die ganze Technik modernisiert. Und es sind auf einmal Bildschirme, die Glas haben, die so halb durchsichtig sind, die für unsere Begriffe sehr modern wirken. Und ich finde, sie haben da sehr gut die Balance hingesteckt, dass es nicht zu modern, nicht zu krampfhaft modern wirkt. Und wir müssen das jetzt unbedingt ins 21. Jahrhundert transportieren und trotzdem sich da einfügt. Vielleicht auch einfach, weil sie nicht so viel auf irgendwelche Bildschirme die Kamera richten, sondern eher wirklich bei den Figuren bleiben.
Ja, also sie haben jetzt keine Kamerafahrt mal durch die Enterprise gemacht und ich glaube, das war auch ganz gut. Ich glaube auch, dass sie das übernommen haben, was sie übernehmen konnten. Wenn du allerdings alle Knöpfe und so und auch die Geräuscheffekte und sowas 1:1 übernommen hättest, sähe es halt auch lächerlich aus. Ne, wenn da jeder Knopf macht, das wäre halt auch einfach, dann wäre es so ein bisschen cringe geworden. Nee, gebe ich dir recht. Sie haben, glaube ich, wie auch bei den Figuren, wie beim Sound, bei der Musik, auf Erneuerung gesetzt. Immer zusammen mit dem Alten quasi. Also so eine Balance zu finden, wo eine Modernisierung im Vordergrund steht, aber immer noch genug vom alten Star Trek zusammen ist, dass man einen Wiedererkennungswert hat. Und das ist ihnen, also wenn man den Film nur aus dieser reinen Perspektive betrachtet, dann ist ihnen das perfekt gelungen, würde ich sagen. Also das ist ja, vom Prinzip, ich könnte jetzt darüber meckern, dass das alles ein bisschen farblos ist vielleicht, alles ein bisschen arg grau und grau, ist mir aber tatsächlich auch eher beim zweiten Film aufgefallen, alles, weil das alles so ein bisschen ernster ist und ein bisschen der...
Findest du?
Ein bisschen,
weil es ist ja schon sehr humorvoll, wie ich finde.
Ja, aber moderner Humor, ne, also ja, so ein bisschen ja, Meta irgendwie auf alte Sachen zielend oder... wie du schon sagst, irgendwie so ein bisschen drüber und ein Kesserspruch dort und heute würde man sagen Marvel Moment dort, noch bevor das alles angefangen hat. Es ist nicht mehr so cringig wie Captain Picard, es ist aber auch nicht so wie damals halt irgendwie, wie soll ich sagen, cringe ist da das falsche Wort, es ist eher so platt. Humoristisch oder so altbacken.
Altbacken.
Ja,
altbacken.
Wahrscheinlich so ein bisschen, dass da so der Humor rauskommt. Auch von den Begrifflichkeiten, die natürlich damals benutzt worden sind. Auch in der deutschen Übersetzung hatten wir auch schon der eine oder einen lustigen Moment einfach, wenn da so eine Knalltüte genannt wird oder sowas. Sowas natürlich alles nicht mehr da. Und deswegen finde ich auch, dass der Look da so ein bisschen mehr in eine in abgedunkeltere Richtung gegangen ist, wie ich finde. Aber eher was beim zweiten Teil. Vielleicht darauf nochmal schieben. Hier ist alles sehr, es ist sehr modern, Sci-Fi-mäßig. Vielleicht einfach mal so.
Ja, angemessen modern, aber halt nicht erzwungen modern und es soll jetzt möglichst cool und Sci-Fi-mäßig aussehen, eben um nicht mit dem ästhetischen Gesamtbild der ursprünglichen Filme zu brechen, ne?
Ja, genau.
Auch diese Kostüme, die Uniformen werden ja auch zurückgeführt zu diesem ursprünglichen Look, dieses sehr, also nicht irgendwie detaillierte Ornamente an den Uniformen, sondern halt wirklich diese pyjamahaften Poloshirts mit den Waben. So ein bisschen modernisiert durch diesen Waben-Look, aber trotzdem irgendwie ans Alte angelehnt. Und das ist wirklich dieser Spagat, den meistert dieser Film formidabel. Es ist nicht der tiefste Star Trek-Film, es ist eher so eine Zusammenkunft und der Auftakt für was Großes, wie es ja auch wie es Abrams ja auch bei Star Wars Episode 7 gemacht hat. Das fühlt sich an nach so einem großen, oh, Assemblen und jetzt so ein bisschen die Samen säen für größere Geschichten, die da stattfinden können. Wir müssen jetzt erstmal diese Figuren alle wieder miteinander verbandeln und das funktioniert auch. Über die Figurendynamik, finde ich, funktioniert der wunderbar. Und ja, die größeren Konflikte, dann hast du halt den Bösewicht, der da nur auf Rache sind, weil sein Planet mal zerstört wurde und deswegen will er jetzt alle Föderationsplaneten mit roter Materie in schwarze Löcher verwandeln. Ja, klassischer rachegetriebener Antagonist, der tragisch ist, aber nicht besonders tief ist.
Ja, und du hast dann auch Leonard Nimoys Figur, natürlich, die zurückkommt. Als einziger, also ich habe mal geguckt, hat auch keiner einen Cameo-Auftritt oder so, ne?
Nee. Also, es gab Pläne, Kirk zurückzubringen, also Shatner, aber da hätten sie dann wohl, so heißt es, hätten sie das Drehbuch ganz seltsam umschreiben müssen, um das hinzubekommen.
Ja, selbst im zweiten Teil, ich bin mal gespannt, dritten habe ich nie gesehen, ob da noch irgendwie die eine oder andere alte Figur mal in Rückblenden zu sehen ist zumindest oder so. Also hat mich zum Beispiel mal gewundert. Nichtsdestotrotz haben sie Leonard Nimoy dann eine größere Rolle verpasst, indem er quasi das Ganze hier aufklärt und ein bisschen dann der Mann aus der Zukunft ist, der so ein bisschen helfen kann. Ja, ich fand seine Rolle aber auch ganz, ganz, ganz sweet eigentlich, auch wenn das Wiedersehen. Also ich saß ja jetzt nicht vor dem Bildschirm und dachte mir so, oh, wie schön.
Ja, es ist irgendwie so ein Moment für die Fans, ne? Aber nicht so ein, jetzt ist er da und jetzt müssen wir das auch auspressen bis zum geht nicht mehr. Er wird sehr sparsam eingesetzt.
Du hast ja schon mit Episode 7 verglichen von Star Wars. Und ich finde, die beiden kann man sehr, sehr gut vergleichen. Einfach, was J.J. Abrams hier gemacht hat, da kann man sehr, sehr viel drüber meckern, wenn man möchte. Sowohl als Fan kann man, glaube ich, sehr, sehr viel drüber meckern, was geändert worden ist, weil es sind viele Sachen geändert worden. Als Neuling kann man sich darüber beschweren. Obwohl, als Neuling kann man sich ehrlich gesagt weniger beschweren. Aber
als Neuling kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Also.
aber als Fan kann man sich auf jeden Fall beschweren. Vielleicht kann man sich als Neuling dann darüber aufregen und sich denken so, oh ja, die Story ist jetzt so krass und die Charaktere sollen so heftig sein. Das ist doch irgendwie alles so ein bisschen arg 0815. Kann man alles machen. Ich finde, was kreiert worden ist, ist einfach genau das, was sie machen wollten. Genau das haben sie auch geschafft. Einfach ein sehr gutes, unterhaltsames Reboot. Ja. Mhm. Nicht mehr, ne? Ist jetzt nicht irgendwie der große Schlag gelungen, dass man sagt, okay, hier hat man mal das Star Trek Kosmos auf links gedreht und die Revolution angefasst, aber das wollten sie auch nicht. Also wenn man das nicht will, dann passiert es natürlich auch nicht. Ebenso, wenn man das nicht möchte, kann man auch nicht so krass scheitern. Auch das haben sie gut umschifft. Und ja, man ist 2 Stunden lang unterhalten. Was will man denn mehr von einem Star Trek Film? Ja, vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, philosophische Tiefe.
Ja, tief hat er nicht. Da sind wir. Nee, also,
tief hat er nicht.
Nee, ja. Nee.
Wie tief gehen wir denn mit unserer Wertung, ist jetzt die Frage.
Ja, gute Frage. Da wir ja nur ganze Photon-Pyropedes abschießen, wenn ich mich erinnere. Oh, schwierig. Aber nee, es war alles wirklich grundlegend sympathisch. Und ich hatte Spaß. Ich hatte auch nicht erwartet, so viel Spaß zu haben tatsächlich. War eher so, ja, jetzt gucken wir den halt mal und wird schon. Ich gebe 4 von 5 Photon-Pyropedes.
Ja, ich habe ja auf Letterboxd 4 von 5 gegeben. Aber auf unserer Star Trek-Gala und verglichen mit den anderen Star Trek-Filmen, finde ich, also er sticht halt dadurch heraus, dass es wirklich mein erster Star Trek-Film war und dass er so als Entertainment-Produkt, finde ich ihn wirklich rundum gelungen. Über irgendwelche Plot-Zaubereien kann ich gut hinwegsehen. Dieser Film fokussiert sich als Reboot darauf, die Figuren neu zu formen, neu zusammenzubringen. Und ja, komm, ich gebe noch mal die 5. Das ist mein zweiter Film, der die volle Punktzahl kriegt.
Oha, da wurden die Torpedos abgeschossen. Mhm. Was auch
volle
im nächsten,
Breitseite.
Was auch im nächsten Film geschehen wird, da werden auch Torpedos abgeschossen. Da müssen wir drüber reden, über eine Szene mit Torpedos. Die habe ich nicht ganz verstanden. Mhm. Vielleicht kannst du mir die erklären. Bei Star Trek Into Darkness.
Ihre Commander haben ein Verbrechen begangen, das ich nicht verzeihen kann. Keiner von ihnen ist sicher.
Alle raus!
Habe ich jetzt ihre Aufmerksamkeit?
4 Jahre später erschienen und setzt doch ein paar Jahre später ein. Was sagt denn die offizielle Zeitlinie? Lass mich mal schauen. Into Darkness spielt 1 Jahr. Okay, 1 Jahr später. Kirk ist ist ja am Ende von dem letzten Film Captain der Enterprise geworden. Und am Anfang, es gibt so einen kleinen Prolog auf einer auf einem Planeten, der noch im Steinzeitalter quasi ist. Und dann spielt der Film erstmal eine ganze Weile auf der Erde. Und da verübt ein Mann namens Harrison, gespielt von Benedict Cumberbatch, einen Anschlag auf ein Archiv der Föderation. Und daraufhin versammeln sich alle Generäle, Offiziere in einer Basis und werden von Harrison dann auch angegriffen. Viele Verluste, auch Kirks Ziehvater Pai kommt dabei ums Leben und Kirk daraufhin verfolgt Harrison und stellt ihn zur Rede und haut ihn in die Zelle. Und soll ich den weiteren Plot jetzt schon mal ausführen? Weil man merkt, es sind moderne Filme, die haben etwas kompliziertere Plots.
Darf's gerne ausführen.
Es stellt sich dann heraus, der böse Menschengeneral ist, der sie erst da auf diese Mission geschickt hat, ist böse, wollte eigentlich Harrison tot sehen und auch gleich noch Kirks Crew mit entsorgen. Denn Harrison ist ein gewisser Khan und Khan ist ein biologisch überlegener, genetisch überlegener Supersoldat, der Rache will an unserem General, oh Gott, die Leute da draußen können mir doch überhaupt nicht mehr folgen. Und jedenfalls kapern sie dann das große Schiff des Generals und dann kommen alle um und dann kommt Kirk fast ums Leben und alle stürzen auf die Erde.
Das ist korrekt. hast du schon den Konflikt mit der, wer ist die andere Rasse?
Nicht die Vulkanier, die Klingonen, ja.
Klingonen. Da gibt's auch noch so zwischendurch. Torpedos gefüllt mit den Kryptomenschen, gibt's auch noch zwischendurch.
Den Echsenmenschen.
Und ganz viele Figuren.
In den Torpedos stecken die alten Weggefährten von Khan.
Ja, genau. Und und dann gibt's auch noch ganz viel natürlich Figurenzusammenstellungen, damit alles so wird wie früher. Quasi alle auf dem Weg zu ihren Persönlichkeiten und Posten und allen drum und dran. Ja, also an sich würde ich sagen, gilt hier vieles wie beim ersten Teil. Wir haben wieder einen grundsoliden, unterhaltsamen Actionfilm. Das CGI auch diesmal wieder krass. Wir haben ziemlich am Anfang eine Landesequenz quasi, wo Kirk und das ist in der Mitte ungefähr, ne? Wo Kirk und Khan abgeschossen werden und auf so einer riesigen Leiter. Wenn man sich das jetzt vorstellt, denkt man sich einfach an eine große Leiter. Aber an so einen riesigen Turm, der bis in den Weltall führt, quasi hingeschossen werden und dort. Was machen sie nochmal?
Das verstehe. Bitte, nochmal was? Ein riesiger Turm, der bis in den Weltraum führt? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Kirk und Khan.
Kirk und Sulu.
Jetzt bist du beim ersten Film. Der Bohrer, der da hängt und Vulkan mit einem Laser penetriert.
Ach, das ist im ersten Film.
Ja, ja.
Ja, mein. Was war im zweiten Film so krass? Aber Kirk und Khan werden zumindest abgeschossen.
Das frage ich mich auch gerade, was du da so krass fandest. Kirk und Khan werden auf jeden Fall torpediert auf das andere Schiff. Die fliegen da durch ein Trümmerfeld.
Ja.
Sehr coole Sequenz, weil sie dann so ein Navigationskompass im Bildschirm ihres Anzugs haben und sich da durchmanövrieren müssen. Das ist auf jeden Fall ein cooler Moment, ja. Nee, also optisch auch wieder ist der gut. Das, der einzige Moment, der irgendwie optisch abfällt, ist die Sequenz auf jetzt habe ich schon wieder, auf dem Klingonenplaneten. Das ist ausnahmsweise, das ist ein echtes Set. Und es sieht halt ultra fake aus und irgendwie aus Pappmaché zusammengebaut. Aber gut, wie halt Khan.
Good old days.
Ja, good old days. Aber wie da auch Khan mit diesen zwei Mega-Waffen dann hantiert und denen zu Hilfe kommt und die Klingonen abschießt, das sieht auch ein bisschen albern aus, wie er da oben steht und sich die ganze Zeit einfach nur dreht und schießt. Naja, der Supersoldat, dem nichts anhaben kann, nichts irgendwas anhaben kann.
Ja, ist das dein Khan? Das ist mal die Frage. So, wir haben jetzt hier, ich glaube, Khan kam auch in der Serie vor, da können wir jetzt wenig zu sagen, aber wir haben ja den Film gesehen, das ist jetzt nun mal nicht so lange her zumindest. Khan aus Film Star Trek Into Darkness sind für mich nicht dieselben Figuren.
Das nee, ist die, nee, ist ja auch
ist auch eine andere Zeitlinie, schon verstanden, aber ja, ist auch nicht derselbe. Aber
ist auch da wieder, der Khan aus Teil 2, also aus dem zweiten Film, ist ja auch schon Kirk begegnet und wurde da ausgesetzt und saß ja dann irgendwie 20, 30 Jahre auf diesem Planeten alleine rum und hat entsprechende Rachegelüste entwickelt. Auch da, sowas kann ich mir wieder schönreden mit, der ist halt, im anderen Film ist er älter.
Ja.
Natürlich, es ist ein anderer Khan, der hier ist. Und ich habe keine großen Aktien in Khan, sag ich ehrlich. Ich hänge da jetzt nicht dran und sage, der muss sein wie in Teil 2. Mein Problem mit diesem Khan ist, dass Benedict Cumberbatch den spielt, als ob er gerade aus einer deutschen Theaterschule gekommen wäre. Wirklich so, ich bin Khan. Und ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich sehe jetzt hier wirklich Grimassen und die Mundwinkel nach unten. Und ich muss das alles so betonen, in der deutschen Synchro zumindest. Und ich finde das ganz, ganz schlimm. Für mich ist das wirklich so. Also der hat die Wertung dieses Films mal mindestens um einen halben bis einen ganzen Stern bei mir gedrückt. Einfach nur die Performance von Cumberbatch.
Ja, wir haben jetzt auf Englisch gesehen. Ist nicht ganz so schlimm dort. Ich finde halt, das, was er macht und alles, ist halt, ja, er ist Krypto-Übersoldat, aber auch der Khan, den wir in dem 80er-Jahre-Film hatten, 80er? Ja, ich glaube 80er. Selbst wenn ich mir den 20, 30 Jahre jünger vorstelle, ich hatte da immer das Gefühl, das sind so Kirk und er auf Augenhöhe ungefähr. Ne, dass die, das war ja das Coole auch in dem Film, dass die beiden so sich Katz und Maus spielen, gegenseitig so übertrumpft haben und Kirk am Ende nur durch List und einfach ja quasi nochmal um die Ecke denken gewonnen hat.
Na, dessen seine Überlegenheitsgefühl ausgenutzt, genau, und untergraben. Genau, ja,
und hier hast du halt das Gefühl, Benedict Cumberbatch Khan ist meilenweit über Kirk. Also wirklich.
Er ist Superman quasi.
Ja, er ist wirklich Superman und Kirk ist nicht mal Kirk. Also der ist wirklich die komplette Lachnummer fast in dem Film. Und das fand ich ein bisschen arg übertrieben. Also da hätte man wirklich. Ich weiß auch nicht, warum sie ihn da zu so einem super krassen Übermenschen gemacht haben.
Es ist wahrscheinlich auch moderne Sehgewohnheiten. Superhelden-Kino gerade.
Eine Stufe drunter hätte sie auch gemacht. Du hast ja auch noch den bösen Menschengeneral, übrigens Peter Weller, Robocop himself.
Stimmt.
Da hast du ja quasi auch nochmal ein Gegengewicht und dann hast du die ganze Plotlinie um diese Torpedos und um die Klingonen und
Die Klingonen spielen ja dann gar keine Rolle.
Ja, aber das
also
stimmt
die
ja,
Klingonen sind ja wirklich bloß ein Vehikel.
Wenn wir jetzt diese Torpedos abschießen, dann haben wir auch einen Krieg an der Backe. Das will der General ja. Warum das Benny Cumberbatch nicht will, ja, der will seine Crew zurück, aber dem ist das ja eigentlich alles vollkommen egal. Der nutzt die ganzen Leute ja nur aus für seine Machenschaften. Irgendwie war das mir alles so ein bisschen too much Plot. Dafür, dass das jetzt auch, wenn man bei genaueren Hinsehen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, auch nur so semi viel Sinn macht. Also, ich bin auch so halbwegs mitgekommen, eine Szene musst du mir trotzdem erklären. Und zwar ist ja der große Diss, wollte ich gerade sagen. Der große Trick von Spock, dass der ihm ja zeigt, hier, wir haben dir deine Torpedos geschickt. Da ist aber gar nicht seine Mannschaft drin. Die haben sie vorher rausgeholt. Und dann schießen sie mit den Torpedos auf Khan. Und man sieht in einem Bild, wo Khan sich freut, so, yay, du hast mir die Torpedos geschickt, ah, ich hab dich verarscht, wir zerstören euch trotzdem. Da schickt er Kirk zurück, ne, und sagt, hier, zusammen mit deiner Crew wirst du jetzt untergehen. Jetzt hast du diesen riesigen Krypto-Typ.
den Krypto-Bro.
Ja, Khan, der spekuliert auf Krypto und gewinnt. Also der einfach dieser Kryo-Soldat, was weiß ich, Mensch 3000. Und der lässt sich davon ernsthaft ins Boxhorn jagen, dass da nur so 8 Torpedos geschickt worden sind statt 100.
Nee, er hat schon alle Torpedos rübergebeamt.
Ja, aber er wird auch noch mit Torpedos angegriffen.
Nein, Spock hat die Torpedos scharf gemacht, bevor sie rübergebeamt wurden. Und dann sind die in dem Bauch des anderen Schiffes explodiert.
Nee, man sieht die doch abgeschossen. Man sieht doch,
nein,
die rüberfliegen.
Die werden nicht abgeschossen. Der holt alle Soldaten aus den Torpedos raus. Dann macht sie scharf.
Nein. Der sagt safe.
Und dann werden
Feuer
sie rübergebeamt. Nein. Und dann explodieren die drüben im Inneren des anderen Schiffs. Guck dir das gerne nochmal an.
Nee, aber okay, ich habe gedacht, er hat nur einen Teil rübergeschickt und dann die noch abgeschossen. Okay, so macht es mehr Sinn. Naja, zumindest ja, okay.
Das ergibt dann schon Sinn, ja.
Gibt von mir auch mehr
aber
Sinn.
Aber es spricht auch nicht unbedingt für den Film, dass er das so toll kommuniziert, weil da überschlagen sich dann auch die.
Er spricht auch nicht für den Film, weil ich mir nicht nochmal angeschaut habe, weil es mir dann doch egal war.
Aber dieses Ganze, wir verraten jetzt uns gegenseitig und dreifach und doppelt und unsere Bündnisse brechen und werden wieder neu, das ist ein bisschen viel an der Stelle.
Ja, vor allen Dingen, weil alle Charaktere ja offensichtlich sind. Also, ne, die Crew der Enterprise, die guten, der böse General, der böse ist und der böse Khan, der böse sind. Und also so überrascht mich das jetzt, dass Khan doch jemanden verrät. Nee. Also es war noch ganz lustig, dann der Moment mit Zukunftsspock, Leonard Nimoy, der zugeschaltet wird und sagt, ja, nee, ich hab ja geschworen, ich sag nichts dazu, aber der Typ, der ist krass.
Gibt gar nicht. Vielleicht, um darauf zurückzukommen, warum das so eine Überfigur sein muss, das zentrale Motiv dieses Films ist ja, wie weit kann man gehen über das Erlaubte, also sowohl rechtlich als auch moralisch Erlaubte hinaus, um eine Gefahr zu verhindern, um Menschen zu retten. Und vielleicht deswegen dachten sie, wir brauchen so einen überkrassen Antagonisten, um dieses Motiv noch weiter hinaus
zu arbeiten. Ich habe ja auch nichts gegen so einen überkrassen Typen, aber dann nenn ihn halt nicht Khan. Also dann mach halt einen neuen. Okay. Aber das machen sie natürlich nur, weil ich wette, J.J. Abrams hat als allererstes, bevor er diesen Film angefangen hat, hat er ein Bild im Kopf. Und zwar die Szene von Leonard Nimoy und William Shatner, halt nur andersrum. Eine der ikonischsten Star Trek-Szenen wollte er nochmal machen. Halt nur diesmal Captain Kirk im atomverseuchten Bereich und Spock auf
Spock
der anderen
draußen,
Seite. Was
Spock
weniger Sinn macht,
dass
Spock überlebt.
Der dann auch den Kahnschrei macht.
Ja. Was weniger Sinn macht, weil Spock hat nicht überlebt. Der Mensch überlebt das Ganze hier. Aber
durch eine Khan-Infusion überlebt das, ja.
Durch eine Khan-Infusion, okay.
Du hast wirklich nicht mehr aufgepasst, oder?
Durch eine Khan-Infusion. Achso, gut, dann könnte man auch sagen, okay, dann wird er dadurch auch genauso krass und das ist dann der Khan in der Zukunft, dass beide auf einer
Jetzt spinnst du aber sehr weit.
Irgendwie muss ich mir den Film zurechtlegen. Auf Story-Ebene, auf viel Vibe und Charakter-Ebene. Hab jetzt sehr viel gemeckert, aber da war ich war immer noch sehr unterhalten, muss ich tatsächlich sagen.
Ich hatte ihn auch schlechter in Erinnerung und war dann doch überrascht, wie gut der ist. Ich finde auch, er ist ein bisschen zu lang. Eigentlich in dem Moment, wo sich die Enterprise rettet vom Absturz, ist das Ding eigentlich gegessen. Aber nein, dann stürzt noch das andere Schiff ab, dann hast du noch mal Dick Action, dann hast du noch eine Verfolgungsjagd. Das ist zu viel. Das fühlt sich an wie so ein sechster Akt, der da irgendwie noch rangestanzt wurde. Da ist er, da will er dann zu viel, da geht er zu lang.
Ja, will ein bisschen viel, glaube ich, trifft's ganz gut. Will auch noch mal dieses Alte noch mal rausholen, indem man noch mal die Khan-Geschichte neu aufweint. Es ist halt J.J. Abrams, hat einmal gut funktioniert, wir machen es halt nochmal. Quasi genau so. Und ja, Volk gibt ihm recht, es hat auch wieder ganz gut funktioniert. aber halt nicht ganz so gut wie beim ersten Teil, einfach weil es dann schon so ein bisschen, also da beim zweiten Teil hätte ich mir dann ein bisschen mehr Mut gewünscht, ähnlich wie bei Star Wars. So eine Verfolgungsjagd mit 3 km/h zwischen 2 Raumschiffen hätte dem Film gut getan, finde ich. Nee, an sich, wie gesagt, es kommt immer noch ein sehr unterhaltsamer Film raus, der actionreich ist und die Charaktere sind mir alle wieder ans Herz gewachsen. Simon Pegg hier als Solo-Künstler unterwegs. Keine Ahnung, wie der das alles schafft, was er da in kurzer Zeit hinbekommt, aber ist auch egal. Vielleicht habe ich auch da wieder nicht richtig aufgepasst. Es hakt an manchen Stellen, aber es hält noch zusammen.
Es hält noch zusammen, ja. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es. Den nächsten, den Beyond, hast du noch nicht gesehen, oder?
Habe ich nicht gesehen, nee.
Bin ich ja mal gespannt, wie viel Tape du da auf die Story drauf bringen kannst.
Ich bin mal gespannt, was sie da remaken. Das wird interessant, oder ob das Star Trek, Star Wars 8 des Star Treks Universums ist. Mal gucken.
Jetzt aber.
Ist ja noch von,
du willst JTR mich hier wieder nur triggern. Beyond? Ich musste schon in eurer Vorschau-Folge so viel Hohn und Schmach über mich ergehen lassen. Jetzt reicht's.
Achso. Stimmt, wir haben über Werewolf geredet. Jetzt erinnere ich mich wieder. Naja, gut. Ja, kommen wir dann zur Bewertung, würde ich sagen. Weil auch einfach viel genommen worden ist vom ersten Teil. Ne? Also wir müssen da jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Musik habe ich noch übrigens ganz erwähnt. Die ist toll bei beiden Teilen. Sehr, sehr großartig. Ja. Ist von
schönes Theme.
Bitte?
Schönes Theme.
Genau, wieder neu umgesetzt. Die alten Themes sind nur an den richtigen Stellen angesetzt. Michael kann seinen Namen nie aussprechen. Giacchino?
Wahrscheinlich, ja. Ja,
zumindest toller Komponist natürlich. Pixar hat ja viel gemacht. Batman. Man kennt ihn. Mania 2 gerade letztens erst. Toll. Da war die Musik auch schön. Abseits von der Musik, sonst sind wir auf einem ähnlichen Niveau wie bei erster Teil, nur Bösewicht hat mir, wie gesagt, nicht so gut gefallen und ein bisschen zu lang ist er auch. Plotholes, gut, das hatte der erste auch. Vielleicht habe ich auch nicht einfach richtig aufgepasst, wie Christian richtig anmerkt. Nichtsdestotrotz gehen wir mit der Wertung runter einen Punkt zu 3 von 5 von Tim und Tobias.
Ja, da bin ich bei dir. Das ist so gutes Mittelmaß. Wenn Cumberbatchs Performance sitzen würde, würde ich sagen 4. Aber es ist jedes Mal über ihn geärgert, wie er das einfach völlig überspielt.
Ist es seine Art einfach oder meinst du, er ist einfach eine Fehlbesetzung einfach? Also, dass sein
Spiel ist eine, dann also eine hat. Fehlbesetzung, das könnte man auf jeden Fall auch diskutieren, weil er auch nicht diese physische Präsenz hat, die diese Rolle meines Erachtens verlangt.
Ja, als genetischer
Supersoldat. Ja, Dave Bautista. Ich dachte auch die ganze Zeit, Dave Bautista, verdammte Scheiße. Aber da war er noch nicht als seriöser Schauspieler irgendwie aktiv, ne? Also vom wenn Prinzip du mir erzählst, er ist irgendwie genetisch verändert und der hält da irgendwie 2 Knarren, die jeweils 200 Kilo wiegen oder so, dann muss ja auch, also so ein bisschen Muskulatur musste schon sein. Aber nein, er überspielt das einfach so, er will zu viel. Das ist mein Hauptproblem.
Du bist dann auch bei 3 von 5.
Ja.
Top-Bötchen. Gut. Dann war's das für das Star Trek einerlei für dieses Mal. Eine Folge haben wir noch. Da gibt es dann Beyond und Sektion 31, glaube ich, der allerneueste TV-Special-Film, wenn man so will, heutzutage. Streaming exklusiv bei Paramount Plus rausgekommen. Das heißt, wir dürfen uns nochmal das Paramount Plus-Abo gönnen. Juhu, und bis dahin hören wir uns dann wieder. Nächste Woche geht's aber natürlich mit der Kinotagesstätte weiter, mit etwas vollkommen anderen. Freut euch da drauf. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bewertet uns bei Instagram. Folgt uns bei Instagram. Bewertet uns bei Apple Podcasts und Spotify. Das hätte ich fast vergessen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo. Mir ist aufgefallen, dass Menschen durchaus liebevoll bei der Verabschiedung sagen, pass gut auf dich auf, achte auf dich. Das ist sicher auch eine schöne und lieb gemeinte Aussage, doch aufpassen, da wird sofort mein Nervensystem angetriggert. Und daher habe ich mich jetzt entschieden, eine andere Formulierung beim Abschied zu nehmen. Und zwar zitiere ich da Mr. Spock, Vulkanier, Friede und ein langes Leben. Das wünsche ich euch.